Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute sprechen wir über den Carnin-Nährstoff Carnitin und schließen damit die Mebico-Reihe der best erforschten Mebicos, also Mebico ist kurz für Meat-Based Bioactive Compounds, ab. In der ersten Staffel unseres Podcasts haben wir bereits über die beiden Carni-Nutrients namens Kreatin und Taurin besprochen. Also da gibt es separate Folgen, die können wir gerne auch verlinken. Und heute machen wir mit der Carnitin-Folge eben dieses Trio komplett. Vielleicht zur Einleitung, Nico, ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Was genau sind sogenannte Carni-Nutrients oder eben zu Deutsch Carni-Nährstoffe und warum sind die besonders bei veganer Ernährung sehr interessant?
Ja, die sind interessant, weil, und das legt der Name ja schon nahe, dass sie überwiegend bzw. in einigen Fällen auch ausschließlich in tierischen Lebensmitteln und innerhalb der tierischen Lebensmittel, vor allem in dem Muskelgewebe von Tieren, sowohl Landtiere als auch in Meerestieren vorkommen. Und sie heißen ja im Englischen unter anderem auch Meat-Based Bioactive Compounds, das heißt, das sind bioaktiv wirkende Substanzen. Die meisten kennen wahrscheinlich bioaktive Substanzen eher aus dem Pflanzenreich. Da gibt es ein schönes, lesenswertes Buch von Leitzmann unter anderem, die bioaktiven Substanzen in Lebensmitteln, die überwiegend im Kontext der pflanzlichen Lebensmittel besprechen, also die sekundären Pflanzenstoffe, aber auch viele weitere. Und deren antioxidative Wirkung, aber auch viele weitere positive Aspekte, die den pflanzlichen bioaktiven Substanzen zugesprochen werden, die sie auch zweifelsohne haben. Diese Wirkung findet man auch in diversen Stoffen, die man in tierischen Lebensmitteln vorfindet. Und so ist es eben nicht so, dass man sagt, bioaktive Substanzen ist primär etwas, das man in Pflanzen findet. Und die drei am besten erforschten Meat-Based Bioactive Compounds, deswegen auch die drei, die im Mebico-Präparat von Watson drin sind, sind neben Kreatin und Taurin, über die wir schon Folgen gemacht haben, eben auch das Carnitin, das mittlerweile viele Tausende, 8.000, 9.000 wissenschaftliche Publikationen zu dem Thema schon veröffentlicht wurden und zeigt, wie vielfältig die positiven Effekte auf den Organismus sind.
Du hast ja im Zuge deiner Recherche zum Thema Carnitin einige Themengebiete zusammengefasst, für die es sehr viele Daten gibt, die mit Carnitin im Zusammenhang stehen, beispielsweise der Leistungssport, also Carnitin und seine Wirkung im Leistungssport ist etwas, was sehr gut erforscht ist. Das werden wir uns im Zuge des Podcasts im Detail angucken, aber auch Carnitin als Schlankheitswundermittel unter Anführungszeichen ist etwas, wo es einiges an Studien gibt, was wir uns auch im Zuge des Podcasts genauer angucken werden, aber auch so Sachen wie Carnitin und Depressionen oder auch Carnitin für die Fruchtbarkeit. Das sind alles Themen, die wir im Zuge des Podcasts im Detail besprechen werden. Aber bevor wir uns dem widmen, und das Ganze wird es natürlich auch in der Beschreibung mit den Zeitstempeln verlinkt geben, falls man da eben direkt zu diesem Zeitpunkt im Podcast hinklicken möchte. Bevor wir dorthin kommen, aber zu Beginn vielleicht noch, wann wurde Carnitin überhaupt entdeckt? Kannst du da etwas Geschichtliches sagen zur Einordnung?
Ja, sehr gerne. Entdeckt wurde Carnitin Anfang des 20. Jahrhunderts. 1905 ist das Datum, das in den Nährstoffgeschichtsbüchern steht. Und es wurde in diesem Jahr laut den Aufzeichnungen von zwei Forschungsteams unabhängig voneinander entdeckt. Das heißt, die haben ohne dem Wissen des anderen Teams an der Isolierung dieses Stoffs gearbeitet. Das eine war eine russische Forschergruppe, das andere eine deutsche. Und beide isolierten diesen Stoff aus Muskelgewebe bzw. aus Fleischextrakt. Und die gaben ihnen auch die vermeintliche Strukturformel und benannten diesen Stoff. In Deutschland wurde er Novain genannt. In Russland wurde er dann nach dem lateinischen Wort Carnis benannt. Und Carnitin ist die Bezeichnung, die sich bis heute durchgesetzt hat. Und wie schon vorhin gesagt, mittlerweile mit vielen Tausenden, bald an die Zehntausenden Publikationen grenzenden Arbeiten zum Thema Carnitin ist das nach Kreatin sicherlich der am meisten erforschte Carni-Nutrient bzw. bioaktive Stoff aus fleischhaltigen, aus tierischen Lebensmitteln. Und Letztendlich wird oft Carnitin als ein Aminosäure-Derivat oder als eine Art Aminosäure dargestellt. Das ist gar nicht so ganz korrekt von der Struktur her. Und deswegen wurde es früher auch als Vitamin BT bezeichnet, hat eher sogar einen vitaminähnlichen Charakter. Warum es früher als Vitamin bezeichnet wurde, lag daran, dass es gewisse Spezies gibt, zum Beispiel gewisse Mehlwürmer, für die ist Carnitin tatsächlich ein essentieller Stoff. Das heißt, wenn man deren Futter komplett carnitinfrei gestaltet, dann wachsen die langsamer und sterben deutlich früher, also nach wenigen Wochen bereits. Beim Menschen ist es aber so, dass man, und darüber sprechen wir, denke ich, auch noch im Detail etwas später, beim Menschen gibt es ja eine gewisse Eigensynthesekapazität für Carnitin, unter anderem gebildet aus den beiden Aminosäuren Lysin und Methionin und der Zuhilfenahme von gewissen B-Vitaminen, B6, Pyridoxal und Vitamin B3 Niacin, sowie Vitamin C, der Ascorbinsäure und Eisen. Und aufgrund dieser gewissen Eigensynthesekapazität hat eben das Carnitin den Vitaminstatus verloren. Wir begreifen aber mehr und mehr, dass es ja bei vielen Stoffen so ist, und das haben wir sowohl bei Taurin als auch bei Cholin und anderen Stoffen gesehen, dass die Tatsache, dass ein Stoff zu einer gewissen Menge vom Körper gebildet wird, nicht damit einhergehen muss, dass keine externe Zufuhr notwendig ist, beziehungsweise es auch große interindividuelle Unterschiede gibt von Person zu Person in der Fähigkeit, diese Stoffe zu bilden. Und daher werden wir heute noch besprechen, wie wichtig eine ausreichende Carnitinzufuhr entweder im Optimalfall vorgeformt über die Ernährung oder, wenn es über die Ernährung nicht möglich ist, über die Nahrungsergänzung vorzunehmen. Zumindest in kritischen Lebensphasen spielt es eine bedeutende Rolle. Man weiß zum Beispiel, dass Carnitin in die Muttermilch übergeht, dass das Kind ganz gut durch die Muttermilch mit Carnitin versorgt ist, die Mutter aber einen Carnitinmangel dadurch erleiden kann, wenn zu wenig Carnitin von außen zugeführt wird, was dann auch eines der Symptome wie Schwäche, Abgeschlagenheit verursachen kann, über das viele stillende Frauen klagen. Und auf der anderen Seite ist es auch die Gruppe der Sportler. Je intensiver der Sport, desto relevanter wird der Stoff, weil sich durch schwere körperliche Betätigung die Carnitinausscheidung erhöht und mit der erhöhten Ausscheidung eine Verarmung des Stoffwechsels an Carnitin geschehen kann. Und deswegen ist es bei den Sportlern ganz besonders wichtig, dass sie eine ausreichende Carnitinzufuhr über die Ernährung, wenn sie sich mischköstlich ernähren haben, oder eben über eine Supplementierung, wenn sie wenig Fleisch oder eben gar kein Fleisch in der veganen Ernährung haben.
Du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen, die ich auch vorhin aufgezählt habe, aber also eben beispielsweise Carnitin im Sport, Carnitin in der Fortpflanzung, Carnitin bei veganer Ernährung. Ich würde gerne mit dem von mir jetzt letztgenannten Punkt starten. Du meintest vorhin auch, wir werden dann später noch ausführlicher darüber sprechen. Ich würde das gerne jetzt gleich machen.
Sehr gerne.
Carnitin bei Personen, die Carnitin praktisch überhaupt nicht über die Ernährung bekommen, also bei Personen, die sich vegan ernähren, ohne jegliche Tierprodukte. Wie viel relevanter würdest du sagen, ist im Zuge dessen eine Carnitin-Supplementierung, wenn eben über die Ernährung überhaupt nichts zugeführt wird? Und ist das auch für alle Personen zwingend notwendig?
Ja, das ist eine gute, wichtige Frage, und wie so oft sind die Autoren der wissenschaftlichen Publikationen auch beim Thema Carnitin, wie auch bei anderen Nährstoffen, grundsätzlich zurückhaltend mit absoluten Aussagen. Einige der Carnitin-Forscher sind da aber deutlicher und schreiben in ihren Publikationen, dass bei einer fleischfreien Ernährungsweise, bei einer vegetarischen Ernährung, trotz des gewissen Carnitingehalts in Milchprodukten, Kuhmilch ist zum Beispiel im Vergleich zu menschlicher Milch auch etwas carnitinreicher, andere Milchsorten noch reicher, trotz der gewissen Carnitin-Zufuhr über die Milch eine Carnitinversorgung nicht ausreichend gewährleistet. In zumindest vielen Fällen, weil, wie gesagt, es gibt große interindividuelle Unterschiede auf Basis der Substratzufuhr und auch aufgrund der Genetik. Aber wenn wir jetzt von einer optimalen Leistungsfähigkeit und Gesundheit sprechen, sind sich die Carnitinforscher weitestgehend einig, dass das rein über die Eigensynthese unabhängig der Zufuhrmenge an Ausgangsstoffen nicht möglich ist. Es wird da in der Literatur eigentlich ausschließlich über vegetarische Ernährung gesprochen. Vegane Ernährung wird da nicht einmal benannt, weil schon klar ist, wenn bei vegetarischer Ernährung trotz der Carnitinmenge in Milch schon Probleme auftreten, vor allem bei sportlich aktiven Individuen bzw. in kritischen Lebensphasen, dann sind diese Problematiken in der rein veganen, rein pflanzlichen Ernährung noch ausgeprägter. Der Grund dafür ist, man findet tatsächlich auch in gewissen Pilzen moderate Mengen an Carnitin, ganz, ganz, ganz kleine Mengen auch in pflanzlichen. Wir sprechen aber wirklich hier von 1, 2, 3, 4, 5 Milligramm in den gängigen Pflanzen, teilweise auch 0, pro 100 Gramm. Und im Fleisch finden wir, je nach Fleischart oder je nach Innereienart, haben wir teilweise 50, 100, 150, in gewissen Fleischarten sogar 200 Milligramm Carnitin pro 100 Gramm des Fleisches. Das heißt eine vielfache Menge dessen, was man in den pflanzlichen Lebensmitteln findet. Und daher ist der Tenor schon, in der gängigen Mischkost spielt es gar keine große Rolle, weil da bekommt man, je nachdem wie Fleisch- oder Tierproduktlastig man sich ernährt, durchaus 50, 100, 200, 300 Milligramm Carnitin in Summe über die Nahrung. Sehr fleischlastige Ernährungsweisen sind teilweise bei 500 bis 1000, teilweise bei 2000 Milligramm Carnitin pro Tag, also sehr hohe Mengen. Das ist auch ungefähr die Range, über die wir später sprechen, wenn es um die Supplementierung geht, in der man sich bewegen möchte. Und in der rein Pflanzenernährung ist man aber eben weitestgehend ausschließlich auf die Eigensynthesekapazität angewiesen. Und einige der Carnitinforscher, zum Beispiel Dr. Dietmar Lupper, gehen von einem insgesamten Bedarf der externen Zufuhr von 50 bis 100 Milligramm Carnitin pro Tag als untere Grenze aus. Das heißt, Leistungssportler und andere, die auf Optimierungspfaden sich bewegen, für die sind auch höhere Mengen relevant, aber zumindest diese 50 bis 100 Milligramm werden vorgeschlagen, sollten aus der Mischkost zugeführt werden. Und das kann man relativ leicht schaffen. In der veganen und auch in der vegetarischen Ernährung schafft man das aber nicht. Daher muss dann plötzlich die Eigensynthesekapazität angekurbelt werden. Die Ausscheidung über den Urin und andere Wege wird vermindert. Da gibt es durchaus eine gewisse kompensatorische Möglichkeit des Körpers. Aber man gelangt, und das sieht man auch sowohl bei Muskelbiopsien als auch bei Bluttests, man gelangt dann dazu, dass bei Vegetariern, Veganern die Plasmawerte, die Serumkonzentration, aber auch die Muskelkarnitinkonzentrationen geringer sind. Und wenn wir noch über die Funktionen von Carnitin im Detail sprechen, werden wir merken, dass diese niedrigeren Carnitinkonzentrationen mit negativen Effekten auf die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden wirken.
Mhm. Du hast es gemeint, bei vegan-vegetarischer Ernährung, da wird die Ausscheidung minimiert. Das ist vermutlich mal etwas, was der Körper von selbst macht, wo man als Person selber aktiv nichts machen muss. Du meintest aber auch, man kann die Eigensynthese optimieren. Gibt es dafür Vorgängerstoffe oder Ähnliches, die man zuführen kann, um das zu optimieren?
Ja, kann man. Und da liegt auch so ein bisschen die zweite Krux drin. Jene Stoffe, die benötigt werden für die Carnitinsynthese, sind in vielen Fällen auch jene, die wir in der Pflanzenernährung insgesamt weniger finden. Wir haben als die zwei wichtigsten Ausgangssubstanzen zwei Aminosäuren, Methionin und Lysin. Methionin, die schwefelhaltige Aminosäure, und das Lysin. Und das sind die zwei kritischsten Aminosäuren in der pflanzlichen Ernährung, weil es genau die zwei Stoffe sind, die Pflanzen deutlich weniger aufweisen, auch wenn sie proteinreich sind, im Vergleich zu den tierischen Lebensmitteln, die proteinreich sind. Nun kann man Lysin noch relativ gut kompensieren, weil es hier glücklicherweise lysinreiche Hülsenfrüchte gibt. Auch Hülsenfruchtpasta, Tofu, insgesamt Sojaprodukte können hier die Lysinkonzentration ganz gut sicherstellen. Methionin ist aber tatsächlich in sämtlichen pflanzlichen Proteinquellen deutlich geringer vorhanden als in den gängigen tierischen. Und daher hat man hier schon mal den ersten Engpass. Dann können wir sagen, naja, dann supplementiert man, wenn man nicht genug Hülsenfrüchte isst, Lysin, und wenn man ansonsten nicht genug Methionin bekommt, einfach das Methionin. Und ja, grundsätzlich kann die Methioninversorgung auch über die, oder auch die Lysinversorgung über die Zufuhr von isolierten Aminosäuren gewährleistet werden. Bei der Carnitinsynthese sprechen aber zumindest einige Publikationen davon, dass als freie Aminosäuren aufgenommene, vor allem Lysin, nicht zur Carnitinsynthese genutzt werden kann, weil nur das proteingebundene Lysin für die Methylierung herangezogen werden kann, um dann eben zu Trimethyllysin umgewandelt zu werden. Das heißt, wenn man jetzt sagt, wir geben, beim Lysin ist es eben öfter benannt, einfach mehr Lysin als Aminosäure der Speise zu, ist es fraglich, ob dieses Lysin tatsächlich dann für die Carnitinsynthese herangezogen werden kann. Das ist also der erste Punkt, die Ausgangssubstanzen, die durchaus begrenzt sind und die auch nur zum Teil supplementiert werden können. Und dann sind es noch drei Vitamine, zwei B-Vitamine, Vitamin B3 und B6, Pyridoxin und Niacin, sowie Vitamin C, Ascorbinsäure und das Spurenelement Eisen. Über Vitamin C müssen wir jetzt nicht viel sprechen, das ist sicherlich eine der Stärken der pflanzlichen Ernährung. Aber wenn Menschen in der Mischkost, weil auch hier, man darf ja nicht vergessen, nur weil jemand sich nicht am Papier vegan oder vegetarisch ernährt, heißt das ja nicht, dass die Person sehr viel Muskelfleisch und andere tierische Produkte isst. Das heißt, die Carnitinmenge ist auch teilweise in vielen Mischkostformen recht gering. Und wenn die dann auch noch zusätzlich wenig Vitamin C über frisches Obst und Gemüse essen, leidet ihre Carnitinsynthese noch weiter darunter. Einer der ersten Symptome, die bei Vitamin-C-Mangel bemerkt werden, beispielsweise bei den Seefahrern, die auf hoher See dann keine Vitamin-C-reichen Früchte mit hatten, sind tatsächlich jene Effekte, die durch die verminderte Carnitinsynthese auftreten. Das heißt, bevor es jetzt um ganz schwerwiegende, tödliche Effekte wie Skorbut aufgrund des Vitamin-C-Mangels geht, sind die ersten Effekte, die bei Vitamin-C-Unterversorgung eintreten, tatsächlich unter anderem jene, die die Carnitinsynthese reduzieren, und Leute mit schlechter Vitamin-C-Versorgung bekommen eben auch schlechtere Plasmawerte mit Vitamin-C. Aber Vitamin C, wie gesagt, ist in Pflanzen ausreichend drin, von daher kein großes Problem. Niacin und Pyridoxin sind jetzt eigentlich auch nicht die zwei bekanntesten B-Vitamine, die bei pflanzlicher Ernährung kritisch sind. Die meisten kennen B12,
sicher also, erst, ja? Also B3 und B6?
Ja, genau. Sind, wie wir noch gleich besprechen werden, durchaus schon auch kritisch, aber für die meisten ist Vitamin B12 und Vitamin B2 so das Kritischste oder die kritischen Vitamine bei der pflanzlichen Ernährung. Die Verzehrserhebungen zeigen aber immer wieder, dass, wenn nicht sehr genau auf die Speisenauswahl und auf die Lebensmittelauswahl geachtet wird, dass Vitamin B3, das Niacin, und Vitamin B6, Pyridoxin, durchaus auch im Vergleich zu einer mischköstlichen Ernährung deutlich weniger zugeführt werden und auch begrenzende Faktoren zum Beispiel in der Carnitinsynthese sein können. Vermutlich noch etwas begrenzender als die beiden Vitamine ist das wichtigste Spurenelement, der wichtigste Mineralstoff in der Carnitinsynthese, das Eisen. Man findet mengenmäßig quantitativ viel Eisen in der pflanzlichen Ernährung. Die Verzehrserhebungen zeigen zum Teil, dass doppelt so viel Eisen in den pflanzlichen Ernährungsweisen aufgenommen wurde im Vergleich zu den mischköstlichen. Die Ferritinwerte und andere Eisenparameter im Blut, und das sind gerade Ferritin und andere auch wirklich recht gute spezifische Parameter im Gegensatz zu anderen, wie zum Beispiel dem Carnitin-Labortest, das kann man ehrlicherweise schmeißen, darüber sprechen wir auch noch. Also Carnitin kann im Blut nur sehr begrenzt repräsentativ dargestellt werden. Beim Eisen, beim Ferritinwert kann man das aber relativ gut machen, und da zeigt er sich, obwohl die veganen Probandengruppen viel, viel mehr Eisen, teilweise mehr als das Doppelte, über die pflanzliche Nahrung aufgenommen haben, ihre Eisenwerte aber schlechter ausfielen, weil das Eisen nicht in derselben Menge aufgenommen, also absorbiert werden konnte. Und wenn zu wenig Eisen da ist, dann eben kann das auch einen negativen Effekt auf die Carnitinsynthese haben.
Also mit dem ersten aufgenommen meintest du zugeführt, also verspeist, konsumiert wurde? Was das Eisen betrifft,
also bei einer veganen Ernährung. In Erinnerung, aber ja, also aufnehmen im Sinne von über die Nahrung zugeführt werden, kann natürlich ausreichend Eisen. Viele pflanzliche Lebensmittel sind sehr eisenreich, aber aufgenommen im Sinne von absorbiert, in Bezug auf die Bioverfügbarkeit, die prozentuale Absorptionskapazität, da schneidet das pflanzliche Eisen im Schnitt schlechter ab. Das heißt nicht, dass es nicht auch ganz gutes, ferritingebundenes Eisen in Linsen zum Beispiel und anderen Hülsenfrüchten gibt, das hoch bioverfügbar ist. Aber ein gewisser Teil des Eisens, vor allem eben bei Eisenquellen abseits der Hülsenfrüchte, ist nicht so gebunden und wird durch die hohe Phytatkonzentration, die zeitgleich mit der hohen Eisenkonzentration vorliegt, schlechter absorbiert. Weswegen die Fachgesellschaften, je nach Fachgesellschaft, und Publikation im Bereich von ungefähr dem Doppelten der Eisenzufuhr vorschlagen. Manche die Hälfte, manche zwei Drittel mehr, aber so deutlich, deutlich mehr auf jeden Fall, wenn es pflanzliche Herkunft ist. Wenn man einen guten Fokus auf viel Hülsenfrüchte legt, auch ein bisschen Eisen über einen Multinährstoff dabei hat, funktioniert das auch. Also ich möchte jetzt gar keine Panik vor Eisenmängeln verbreiten. Aber wenn man eben, und das, darauf möchte ich hinaus, weil es ja oft heißt, ja, Carnitin brauchen wir uns genauso wie über andere Carninutrients gar keine Sorgen machen, weil der Körper bildet die ja eh selbst. Naja, auf einer theoretischen Ebene ja, auf einer praktischen Ebene in vielen Fällen nicht. Und ich, also jedes Mal, wenn ich nachfrage, wenn Leute so eine Aussage tätigen, ja, der Körper bildet das doch selber, und die dann nachfrage, naja, was sind denn die Bausteine, die der Körper dafür braucht, dann ist halt großes Schweigen. Und Leute wissen nicht einmal, was die Bausteine sind, aber gehen davon aus, dass sie automatisch genug kriegen werden. Und das ist oft nicht der Fall.
Genau. Du hast es vorhin schon angesprochen bei deiner Seefahrergeschichte, dass die ersten Mangelerscheinungen, die Seefahrer durch zu wenig Vitamin C bekommen haben, gleich waren. Also korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber ich habe mir eingebildet, dass du gesagt hast, dass die gleich waren wie Carnitinmängel.
Die mangelnde Vitamin C-Zufuhr der Seefahrer führte am Beginn, bevor es dann schwerwiegende weitere Stoffwechseleinschränkungen mit sich brachte, führte es zu einer verminderten Carnitinsynthese. Das heißt, die ersten Anzeichen eines Vitamin-C-Mangels sind indirekte Carnitin-Unterversorgungen, weil die Carnitinsynthese durch das fehlende Vitamin C reduziert wird. Das wollte ich dir doch sagen.
Okay, ja genau, aber damals, wenn Carnitin 1905 entdeckt wurde, konnte man ja vor 300 Jahren nicht wissen, dass hier jetzt die ersten Mangelerscheinungen ein Carnitinmangel war, oder? Also wie hat sich das denn geäußert? Was sind da die ersten Anzeichen, also was sind die ersten Mangelerscheinungen?
Also, man wusste natürlich damals auch nicht, dass es ein Vitamin-C-Mangel ist, weil sowohl Carnitin als auch Vitamin C wurden erst lange, lange Zeit nach diesen Seefahrergeschichten entdeckt, benannt und strukturell aufgeklärt. Aber man weiß aus den Mangelexperimenten und aus späteren Studien eben, dass viele der berichteten Symptome, die die Seefahrer erlitten haben, mit den ersten Carnitin-Mangelsymptomen durch schlechte Vitamin-C-Versorgung einhergehen. Das heißt, man kann Leuten ausreichend Eis, B3, B6 geben, genügend Methionin- und Lysin-haltige tierische Proteine. Wenn jetzt nicht viel Muskelfleisch und damit viel vorgeformtes Carnitin in der Nahrung ist, kann es aber eben durch das fehlende Vitamin C dazu kommen, dass die Carnitinsynthese sinkt. Und welche Auswirkungen das hat, sind im Prinzip auf die drei großen Aspekte der Carnitin-Wirkung zurückzuführen. Das heißt, wir können im Prinzip die Wirkung von Carnitin auf drei große übergeordnete Aspekte zurückführen. Das ist zum einen die Stoffwechseleffekte von Carnitin in Bezug auf die Verwertung von Makronährstoffen zur Energiebereitstellung. Das heißt, sowohl die Verwertung von Kohlenhydraten, von Fetten als auch Proteinen ist von Carnitin beeinflusst. Und gerade der Fettstoffwechsel kann mit einem Carnitinmangel nicht im selben Maße funktionieren, was mit Schwäche, Abgeschlagenheit und weiteren ersten Symptomen eingeht und auf Dauer dann noch deutlich signifikantere, schwerwiegendere Effekte haben kann. Dann gibt es diverse sogenannte membranassoziierte Effekte. Das heißt, wie sich jetzt die Plasmamembranen verhalten, hat unter anderem was damit zu tun, wie die Carnitinversorgung ist, und auch diverse neurologische Effekte im zentralen, aber auch im peripheren Nervensystem sind Carnitin gesteuert. Und auch das sind erste Effekte, die man bei beginnendem Vitamin C/Carnitinmangel sieht. Das heißt, neurologische Störungen, Parästhesien und ähnliches, die dann auftreten können. Und ich fand's.
Parästhesien sind was?
Ja, sagen wir mal, Empfindungsstörungen in den Extremitäten, Taubheit, Kribbeln, ähnliches, das, wenn deine Empfindungsfähigkeit leidet. Und ich. Okay. Also für mich, ich kannte natürlich die Geschichten der Seefahrer in Bezug auf Vitamin C, war aber sehr überrascht zu hören, dass einige der Vitamin C-Mängel gerade im Frühstadium auch primär eigentlich ein Problem mit der Carnitinsynthese hervorrufen. Mhm. Genau, wie schnell, vielleicht zwei wichtige Sachen noch. Natürlich, wie schnell oder langsam das passiert, hängt natürlich, und das muss man immer wieder hervorheben, von der individuellen Genetik, dem Alter und anderen Faktoren ab. Das heißt, wir haben natürlich immer wieder Leute, die sagen, hey, ich ernähre mich jetzt aber schon seit 10 Jahren vegan und supplementiere kein Carnitin und mir geht's wunderbar. Und ich möchte auch überhaupt nicht das verneinen, dass es Leute gibt, bei denen das super funktioniert. Und ich freue mich immens über jede Person, die sich vegan ernährt und bei der es funktioniert. Zwei Sachen sind aber halt wichtig. Zum einen, es gibt eben durchaus High-Converter-Typen, die eine hohe Carnitinsynthese haben, wenn sie zumindest halbwegs ausreichend mit den Bausteinen versorgt sind. Und andererseits haben wir aber Leute, die selbst bei ausreichender Menge an den Ausgangsstoffen, teilweise sogar selbst bei moderat carnitinhaltiger Ernährung, bei vegetarischer Ernährung zum Beispiel, Probleme bekommen, weil ihre Carnitin-Transportsysteme nicht so gut ausgeprägt sind. Das heißt, die Synthesekapazität ist eine Sache, aber die Transportfähigkeit oder die Ausprägung der Transporter für Carnitin ist eine andere. Und wir sehen zum einen, dass bei längerer carnitinärmer Ernährung bei einigen Leuten tatsächlich die Transporterkapazität reversibel abnimmt, bei einigen so oder so schon von Geburt an die Transportsysteme weniger stark ausgeprägt sind. Und wir haben eben, was man dann als primäre Carnitinmängel bezeichnen würde, oft eben genetisch bedingte Probleme. Das sind jene, die man aber meistens schon im Kindesalter merkt, weil wenn die wirklich schwer ausgeprägt sind, und sind zum Glück sehr selten, dann merken das die Eltern schon während dem Stillen. Spätestens wenn sie eine nicht sehr carnitinreiche Säuglingsanfangsnahrung dann geben, werden sie das schnell merken. Die sekundären Carnitinmängel, die eigentlich...
Was sind das für Anzeichen? Also wie kann man das als Eltern erkennen?
Ja, also wenn das Kind das hat, dann hat man das gemerkt. Das geht nicht so spurlos vorbei. Es gibt hier einige Case-Reports von Kindern mit diesen genetisch bedingten primären Carnitin-Defiziten und die werden dann mit schwerem Erbrechen, mit Lethargie, mit Unterzuckerung und weiterem ins Krankenhaus eingeliefert, weil die Eltern nicht wissen, was mit dem Kind los ist. Das heißt, das ist etwas, was akut merkbar ist. Das Interessante ist halt, und das zeigt sich auch in einigen der Case-Reports, dass durchaus eine carnitinhaltige Ernährung, das heißt eine gängige Mischkost, dazu führen kann, dass zumindest im früheren Kindesalter, wenn regelmäßig genug gegessen wird und ein bisschen Carnitin in Nahrung ist, in Summe mit der etwas verminderten Eigensynthese die Kinder ganz okay performen. Aber eben, und da gibt es auch einen interessanten Case-Bericht aus den 80er Jahren, schon 1984, von einem 12-jährigen Jungen, der alle 3-4 Monate solche lethargischen und teilweise auch andere Attacken hatte oder auch einfach schwere Unterzuckerung. Teilweise, wenn er halt dann einmal an Tagen nicht regelmäßig gegessen hat oder so, dann kam das schneller. Und als der Junge dann im Alter von 12 aber auf eine fleischfreie Ernährung umgestiegen ist, weil er halt kein Fleisch mehr essen wollte, haben sich diese Episoden von alle 3-4 Monate plötzlich auf alle 1, 2, 3 Wochen erhöht. Und erst im Laufe der Zeit kam man dann drauf, was das Problem ist. Und tatsächlich eine Carnitinsupplementierung war in diesem Fall ausreichend, damit das Kind dann keinerlei Symptomatik mehr in Bezug auf das hat. Also das zeigt schon, wie groß die interindividuellen Unterschiede sind. Aber, und das noch einmal wirklich betonen, das sind seltene Fälle. Das sind seltene genetische Prädispositionen. Der größere Teil der Carnitinmängel sind sogenannte sekundäre Carnitinmängel. In der Literatur hauptsächlich werden da Carnitinmängel benannt aufgrund von Primärerkrankungen. Das heißt Diabetiker, Leute, die gewisse Medikamente nehmen und weitere, Leute mit Nierenfunktionsstörungen. Die haben oft eine Problematik in entweder der Carnitinsynthese oder in der Carnitinretention, also der Filterung und Wiederaufnahme bzw. dem Ausscheiden von Carnitin. Aber mehr und mehr liest man eben auch in der Literatur, dass es auch durch eine quasi ausbleibende externe Carnitinzufuhr im Rahmen einer rein oder überwiegend pflanzlichen Ernährung zu diesen sekundären Carnitinmängeln kommen kann. Vor allem entweder bei kleinen Kindern, weil die Carnitin-Eigensynthese ist bei Neugeborenen und kleinen Kindern ungefähr bis zum 6. bis 12. Monat nicht so gut ausgeprägt, wie es bei Erwachsenen der Fall ist. Deswegen erneut eben in den kritischen Lebensphasen, Schwangerschaft und dann vor allem das erste Lebensjahr eine externe Carnitinzufuhr unbedingt zwingend notwendig ist. Über die Muttermilch geschieht das eh. Säuglingsanfangsnahrung auf pflanzlicher Basis hat leider nicht immer Carnitin zugesetzt. Daher sollte man unbedingt diesen Kindern dann Carnitin zugeben. Und dann sozusagen die andere, nächste kritische Lebensphase, nicht am Anfang, sondern eher am Ende des Lebens. Das höhere Seniorenalter geht ebenfalls mit einer Verminderung in der Carnitin-Eigensynthese einher. Daher ist es wichtig, auch in Bezug auf viele kognitive Erkrankungen, zum Beispiel auch Demenz, also Alzheimer-Erkrankungen, gewisse Formen von Demenz, die durch eine gute Carnitin-Supplementierung oder über eine carnitinreiche Ernährung in diversen Studien Besserungen erfahren konnte. Das ist erneut hier sowohl bei den Kindern als auch bei den älteren Menschen und eben auch in den kritischen Lebensphasen ist es wichtig und worüber wir noch sprechen werden, bei sehr ambitionierten Sportlern. Wenn, und das ist vielleicht auch ein bisschen tricky, wenn jetzt Personen sich vegan ernähren. Erstens einmal, der Carnitin-Turnover ist relativ langsam, das heißt, bis der Körper seinen Carnitinspeicher weitestgehend so aufgebraucht hat, dass Symptome entstehen, dauert das viele Monate. Das heißt, man wird es überhaupt nicht innerhalb der ersten Monate merken. Darüber hinaus würde man es vor allem merken, wenn man körperlich ziemlich aktiv ist. Viele Leute sind nicht so körperlich aktiv, dass sie es merken. Die langfristigen Schäden an anderen Organen, die passieren aber unbemerkt in dieser Zeit und das ist eben das Tückische, dass man beim Wohlbefinden, wenn man nicht zu körperlich aktiv ist, wenn man zu den Carnitin-Minderkonvertierern gehört, negative Effekte nicht akut merkt, die aber schleichend beim Herzmuskel und bei anderen Organen eintreten können.
Und wenn der Turnover so langsam ist, beziehungsweise sich der Speicher so langsam leert, dann wird man ja persönlich bei sich selbst wahrscheinlich auch die Änderungen nicht so deutlich merken oder wenn das nichts Akutes ist.
Du sagst es genau. Man gewöhnt sich ja an schleichend schlechter werdende oder auch schleichend besser werdende Umstände, ohne die jetzt wirklich mitzubekommen, wenn man jetzt sehr, sehr, sehr aufmerksam ist. Viele vegan lebende Menschen, entweder wenn sie wieder tierische Produkte essen oder auch wenn sie Mevikos oder Carnitin supplementieren, erzählen davon, dass es ihnen plötzlich auf einem Level besser geht, den sie gar nicht wussten, dass es den gab und dass sie den wahrscheinlich früher schon mal hatten, als sie noch sich anders ernährt haben. Und du sprichst einen wichtigen Punkt an. Das heißt, nur weil man der Meinung ist, dass man mit der leichten Nachmittagsmüdigkeit, dem etwas schlechteren Schlaf, der etwas verminderten Leistungsfähigkeit quasi der Norm angehört, ist das oft gar nicht so. Und spätestens, weil man eben den Carnitin-Status zwar bestimmen kann, der aber kein aussagekräftiger Parameter ist, ist es ein Trial and Error. Das heißt, nimm Carnitin oder nimm tierische Produkte, guck, wie es nach 6 bis 8 Wochen geht und du wirst meistens schon in den ersten 2, 3 Wochen entweder einen relevanten Unterschied merken oder nicht. Und dann wirst du eben merken, ob du zu den Carnitin High- oder Low-Convertern gehörst.
Mhm.
Genau, der Speicher vielleicht, dass man die Zahl auch mal gehört hat, sorry, der Carnitinspeicher, der ist wirklich im hohen Grammbereich, der bewegt sich bei 15 bis 20 Gramm, also bei 15.000 bis 20.000 Milligramm und wie gesagt, über die externe Zufuhr sollte man mindestens 50 bis 100 Milligramm zuführen. Der Körper hat vor allem bei Vegetariern, Veganern mit geringer Carnitinzufuhr eine sehr effiziente Reabsorptionsfähigkeit, die Ausscheidungsrate wird reduziert, entsprechend kann man hochrechnen, wie viele Monate man da zurechtkommt. Und es ist auch nicht unplausibel, dass plötzlich erst nach mehreren Jahren veganer Ernährung bei einigen Individuen carnitinbedingte Probleme auftreten können.
Beziehungsweise diese eben sukzessive auftreten.
Sukzessive auftreten, du sagst es, genau.
Weil es wird ja dann auch nicht erst nach 674 Tagen das erste Mal irgendwas sein, sondern es wird ja langsam von Woche zu Woche wahrscheinlich dann ein bisschen schlechter werden, oder?
Du sagst es, genau. Plus, also da hast du vollkommen recht und vielleicht auch noch eine wichtige Sache, was auch sehr oft vergessen wird, die Tatsache, dass ungefähr 98-99% des Carnitins in der Muskulatur gespeichert sind, ist Carnitin in den Köpfen der meisten mit Muskelleistung assoziiert. Und gerade wenn man eben jetzt keinen Fokus auf Leistungsfähigkeit im sportlichen Bereich hat, dann vergisst man, dass zwar absolut gesehen der größte Teil des Carnitins im Körper im Muskel liegt, das Gewebe mit der höchsten Carnitinkonzentration, aber das Herz ist. Und das Herz ist immens stark darauf angewiesen, unter anderem durch eine gute Carnitinversorgung gut versorgt zu sein. Und wir sehen zum Beispiel auch hier in diversen Untersuchungen, dass auf Dauer über viele Jahrzehnte hinweg beobachtet, eine schlechte Carnitinzufuhr mit einem erhöhten Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen assoziiert ist, beziehungsweise Carnitin auch in der Herzkunde als Therapeutikum verwendet wird bei Herzrhythmusstörungen oder bei Kardiomyopathien und weiteren. Das heißt, das ist in der Medizin eigentlich ein relativ gängiges, nicht Medikament, weil es ist ein Nährstoff, aber eine Substanz, die relativ gängig gegeben wird. Aber die Tatsache, dass es in der Ernährung eigentlich vorzukommen hat und mittlerweile mehr und mehr Leute es nicht zuführen, das wird sehr oft vergessen.
An der Stelle sei gesagt, dass ja das Herz auch ein Muskel ist,
ja.
Was das Ganze dann ein bisschen nachvollziehbarer macht. Bevor wir jetzt zu dem Thema des Leistungssports bzw. Carnitin im Leistungssport übergehen, vorausgesetzt du bist mit dem Thema Carnitin bei veganer Ernährung soweit durch. Bist du soweit durch?
Ja, ich denke, die wichtigsten Sachen sind gesagt. Ja, lass uns da gerne weitermachen.
Dann hätte ich aber davor gerne noch, weil du es jetzt auch schon zweimal angesprochen hast, von wegen Carnitin-Blutwerte, kannst du das noch kurz ausführen, warum das nicht aussagekräftig ist? Das hast du jetzt nämlich schon zweimal erwähnt, ohne es weiter zu erklären.
Ja, gerne. Es liegt in der Natur der Sache. Wie gesagt, der weit überwiegende Teil des Carnitins ist intrazellulär, also liegt intrazellulär vor. Der allerkleinste Teil ist im Blut nachweisbar. Und darüber hinaus sehen wir vor allem bei Frauen im Laufe des Zyklus starke Veränderungen. Alleine, selbst wenn sozusagen die Versorgungssituation dieselbe ist, sehen wir zyklusbedingte Veränderungen in den Carnitinwerten im Blut. Und daher, man kann es messen, es kann einen Sinn machen, aber nur, wenn man quasi nicht sich mit den Referenzwerten, sondern sich mit sich selbst engmaschig sehr oft in mehreren Untersuchungen sozusagen testen lässt. Das heißt, Blutproben gerne auch an mehrere Labore schickt, in relativ kurzen Abständen das immer wieder misst, dann kann das eine gewisse Aussagekraft haben. Aber dieses, hey, ich gehe jetzt einmal zum Arzt, misse meinen Carnitinwert, nehme dann, welche Referenzwerte hier auch immer vom jeweiligen Labor angegeben wurden und gucke dann, ob ich da in der Range bin oder nicht, das kann sowohl zu falsch negativen als auch zu falsch positiven Ergebnissen führen. Es ist kein komplett wertloser Parameter. Ich möchte hier nur immer so ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil man sich durch einen okayen Carnitin-Blutwert dann natürlich leicht in einer falschen Sicherheit wiegen kann. Ja, hey, mein Blutwert ist eh in Ordnung und entsprechend brauche ich kein Carnitin. Das ist nicht der Fall. Man könnte Muskelbiopsien entnehmen, die sind deutlich aussagekräftiger, aber natürlich entsprechend invasiver. Aber zur Beurteilung der Carnitinversorgung existieren bis heute keine funktionalen, klinisch validierten, sinnvollen Marker.
Kann es umgekehrt auch sein, dass ein vermeintlich schlechter Wert, also jetzt im Verhältnis zur Referenz, für einen persönlich nicht schlecht ist? Weißt du, wie ich meine?
Nicht 100%.
Also weil du meintest, wenn der Wert falsch positiv unter Anführungszeichen ist, von wegen er zeigt einen guten Wert an, dann meintest du ja gerade, bedeutet das nicht, dass man kein Carnitin zuführen soll. Aber kann es umgekehrt auch sein, dass angenommen, ich supplementiere Carnitin, mir wird aber trotzdem ein verglichen mit der Referenz schlechter Wert bei einem Blutergebnis angezeigt, kann es dann trotzdem sein, dass dieser Wert für mich individuell eigentlich passt und ich nicht mehr supplementieren muss?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also der Fall wäre mir noch nicht aufgefallen, dass, weil wenn man supplementiert, dann wird das in einem Bereich gemacht, der durchaus im oberen Bereich der Mischkost liegt. Selbst die kleinsten Carnitin-Supplements sind im Bereich von 100 Milligramm aufwärts, meistens eher sogar 500 Milligramm und mehr. Und in der Menge, wenn man supplementiert, glaube ich nicht, dass es möglich ist, hier wirklich am Blutwert dann, wenn nicht wirklich einfach ein Messfehler vorliegt, sondern wenn korrekt gemessen wurde, glaube ich nicht, dass man hier einen zu niedrigen Wert erwarten muss. Es ist eher die andere Problematik, dass man eben den falsch positiven Wert hat. Auch unter anderem natürlich gewisse Gewebeschäden von Geweben, die Carnitin einlagern, können auch dazu führen, dass temporär mehr Carnitin in der Blutbahn ist. Auch das wäre ein irreführendes Messergebnis. Insgesamt haben wir es ja eh, wir haben eine ganze Podcast-Folge zum Thema der Nährstoffstatusbestimmung im Blut schon gemacht. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig zu messen. Und in diesen Aspekten ist es deutlich effizienter, kostensparender und einfach wirksamer zu sagen, pass auf, wie sieht meine Ernährung aus? Habe ich in meiner Ernährung, wenn sie mischköstlich ist, die Mengen an Carnitin, die wir anhand der experimentellen Studien für notwendig und sinnvoll erachten? Das heißt zumindest einmal 50 bis 100 Milligramm, gerne aber auch eher 100 bis 500, gerne auch bis mehr, habe ich quasi kein oder nur im einstelligen Milligrammbereich Carnitin über meine vegetarisch-vegane Ernährung, dann braucht man da nicht viel rumtesten, weil selbst wenn der Status im Referenzbereich wäre, sehen wir, dass Menschen mit einer höheren Carnitinzufuhr in Studien durch die Bank besser abschneiden in vielen der Parametern, die wir schon besprochen haben bzw. noch besprechen werden. Und wie gesagt, das sage ich jetzt nicht oder das sagen wir jetzt hier nicht, weil du musst es deswegen Watson kaufen, überhaupt nicht. Bitte kauf was auch immer du möchtest oder iss ein tierisches Produkt, wo Carnitin drinsteckt. Aber zu denken, dass die Carnitinversorgung keine Rolle spielt, nur weil man eh eine gewisse Mindestmenge selbst synthetisiert, ist aus meiner Sicht etwas blauäugig.
Okay. Also ähnlich wie beim Calcium beispielsweise, weil wir das ja auch schon öfters hatten, der Blutwert ist nicht so aussagekräftig, weil, also um das Ganze nochmal zusammenzufassen, weil eben der Großteil von diesem Nährstoff, also von Carnitin, genauso wie von Calcium, sowieso nicht im Blut vorhanden ist.
Ja, genau. Ich glaube, also wenn man jetzt sehr genau ist, würde man wahrscheinlich sagen, das kann man nicht ganz so klar vergleichen, weil in der Blutbahn ist es tatsächlich so, dass das Kalzium in der Blutbahn auch eine physiologische Rolle spielt und wenn der Serumwert an Kalzium sinkt, dann werden aus dem Knochen Calciummoleküle gelöst. Beim Carnitin wäre mir so ein derartiger Mechanismus nicht bekannt. Das heißt, beim Calcium ist es mehr ein quasi endogenes Stabilisieren der Werte. Beim Carnitin ist es eher so, der weit überwiegende Teil liegt einfach gebunden intrazellulär vor und entsprechend gering sind die Schwankungen dann im extrazellulären Raum.
Okay. Aber eben, um es zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen, also Blutwerte an Carnitin sind wenig aussagekräftig und würdest du sie auch entsprechend nicht empfehlen, also die Werte messen zu lassen für den Otto-Normalverbraucher?
Also in seinem Sinne nicht. Natürlich, ich freue mich immer, wenn Leute ganz viel messen, weil es mich interessiert. Ich freue mich, Werte zu haben, Erfahrungen zu sammeln, aber natürlich ist es für das Individuum bezogen aus meiner Sicht rausgeschmissenes Geld, weil die Chance, dass es aussagekräftig ist, gering ist und man anhand der Zufuhrmenge sehr gut abschätzen kann, ob Carnitin notwendig ist oder nicht. Selbstverständlich immer mit dem kleinen, manche Ausreißer, ja, können auch mit einer carnitinfreien Ernährungsweise ausreichend bilden, aber es ist definitiv die Ausnahme und nicht die Regel. Und es gibt ja zwischen einer physiologischen Mindestbedarfsdeckung und einer optimalen Bedarfsdeckung zur Verbesserung der Langlebigkeit und der körperlichen Leistungsfähigkeit und dem Wohlbefinden ja auch noch einmal zwei, sozusagen liegende zwei Welten dazwischen oder eine Welt dazwischen.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, lass direkt zu dem jetzt auch schon mehrfach erwähnten Thema der Leistungsfähigkeit, also des Leistungssports übergehen. Was zeigt denn die Datenlage zu diesem Thema, also Carnitin im Leistungssport? Welche Relevanz hat das da?
Erforscht und auch bekannt ist es primär beim Ausdauersport. Es gibt auch mittlerweile im Schnellkraftsport Daten, die zeigen, dass Carnitin eine relevante Wirkung hat, aber es liegt in der Natur des Stoffs, dass der Forschungsschwerpunkt seit jeher eigentlich im Ausdauersport liegt. Warum? Die Art des Substrats, also die Energiequelle, die vom Körper für die ATP-Produktion genutzt wird, ist ja Leistungsniveau abhängig. Das heißt, wenn wir moderaten Ausdauersport betreiben und einen guten Fettstoffwechsel haben, dann nimmt der Körper als Substrat kein Muskelprotein, das er abbaut, oder er lässt auch überwiegend die Glykogenspeicher in Ruhe, sondern er verwendet eben das aus den Triglyceriden gespeicherte Fett, die Fettsäuren, und schleust die als Energieträger ein. Da müssen wir vielleicht ein bisschen noch ausholen, damit Leute ein bisschen verstehen, worum es geht. Mach mich sozusagen, cut mich gerne ab, wenn ich zu ausführlich wäre, aber ich denke, ein bisschen Basis muss man schaffen. Wie gesagt, Fett ist für den menschlichen Körper im Normalzustand, wenn keine außernatürlichen Situationen eintreten, der Haupttreibstoff, die Hauptenergiequelle. Ein normalgewichtiger, 70 Kilogramm schwerer Mensch, ein Mann mit einem höheren Muskelgewicht als die Frau, hat ungefähr, und gibt es natürlich große interindividuelle Unterschiede, aber irgendwas im Bereich von 70 bis 90.000 Kilokalorien Fettspeicher. Also man kann wirklich sehr, sehr lange davon leben, mindestens einen Monat und länger. Deswegen, man kann sehr lang fasten. Was es das mit der Mikronährstoffzufuhr macht, ist etwas anderes, aber wir können von den Fettspeichern wirklich sehr lange leben. Von den Kohlenhydratreserven, ja bitte?
Sorry, sagtest du 70 bis 90.000 Kalorien an Fettspeicher?
Ja.
Also das sind dann praktisch mehrere Kilo, weil ein Kilo Fett hat ja 9.000 Kalorien, sprich 90.000 wären dann 10 Kilo Fett.
Ja, genau. Okay. Genau.
Um es ins Verhältnis zu setzen, weil, also ich glaube, man kann sich wenig darunter vorstellen, zu sagen, jemand hat so und so viel 1000 Kalorien Fettspeicher, wohingegen mit 5 Kilo Fett kann man irgendwie ein bisschen mehr anfangen.
Kann man anfangen, ja. Man könnte das auch anders bereitstellen. Also für mich ist es plakativer zu sagen, ein erwachsener Mensch, je nach Größe, Gewicht und so weiter, verbraucht, sagen wir jetzt mal sehr einfach gesagt, 2000 Kilokalorien pro Tag. Und dann sieht man schon, wie viele Tage, nämlich 40 Tage, man auskommen kann, ohne irgendwas anderes überhaupt anzurühren, wenn man, natürlich ist es nie reiner Fettstoffwechsel, der hier aktiv ist, es wird immer auch aus anderen Substraten gewonnen, aber in der Theorie sieht man schon, wie lang Menschen davon alleine leben können. Und entsprechend schwer übergewichtige Menschen natürlich noch viel, viel länger. Wenn man das jetzt kontrastiert mit den Kohlenhydratspeichern, also den Glykogenspeichern vor allem, in der Muskulatur haben wir die in größerer Menge, aber auch in der Leber, dann hat man die Glykogenspeicher etwa nach einem Tag aufgebraucht. Also wenn man, das wird man auch merken, wenn man fastet, am Anfang, wenn man auch körperlich aktiv ist, der Fettstoffwechsel noch nicht ganz 100% rund funktioniert, werden auch die Glykogenspeicher geleert werden und die sind ungefähr so nach 24 plus Stunden geleert. Und wenn wir jetzt bei Ausdauerbelastung, beim Laufen beispielsweise, wirklich nur auf unsere Kohlenhydratspeicher zurückgreifen könnten, dann wäre dieser Speicher nach so einer Stunde, eineinhalb, zwei Stunden geleert. Wir können aber natürlich deutlich länger laufen, zeigen uns ja Sportler. Und das hat eben mit dem Fettstoffwechsel zu tun, mit dem Fett als Energieträger, der hier so eine große, wichtige Rolle spielt. Und der Energielieferant Fett, also die Fettsäuren, die im Fettdepot als Triglyceride gespeichert sind, also ein Glycerinmolekül mit drei Fettsäuren, die da dran sind, ist hier von Bedeutung. Und wie gut oder schlecht Fette verwertet werden können, und jetzt kriegen wir langsam den Bogen zum Carnitin, wie gut oder schlecht Fette verwertet werden können, hängt unter anderem von der Carnitinversorgung der Gewebe ab. Warum? Auch hier müssen wir noch etwas ausholen. Wir fangen einmal an im Fettdepot. Das heißt, wir haben Fette in Form von Triglyceriden im Fettdepot gespeichert. Und diese können bei niedriger, moderater Intensität, wenn wir gehen, wenn wir stehen, wenn wir also nicht schwer laufen oder trainieren, sondern die alltäglichen Bewegungen machen, können diese Triglyceride beziehungsweise die Fettsäuren aus den Triglyceriden freigesetzt werden. Und diese gelangen dann über das Blut zu den Muskelfasern und in den Muskelfasern, also in der Muskulatur, können sie problemlos aufgenommen werden. Damit sie dann aber tatsächlich verwertet werden können, also damit sie dann aktiviert werden können, brauchen sie unter anderem das Carnitin. Und das Carnitin hilft dabei, die Fettsäuren in die Mitochondrien, also in die Kraftwerke der Zelle zu schleusen. Und dieser Transportmechanismus ist eben carnitinabhängig. Und wenn zu wenig Carnitin vorhanden ist, funktioniert dieser Transport in die Zelle, in die Mitochondrien nicht im selben Maße. Das kann zu einer ganzen Reihe an Problemen führen. Unter anderem führt das aber auch dazu, dass die Fettdepots nicht gut angezapft werden können. Und im Prinzip, ich weiß nicht, ob wir da schon zu früh sind, aber das ist auch der Grund, warum Carnitin so oft als Fettburner-Wundermittel bezeichnet wird, obwohl es das auf prinzipieller Ebene, also Wundermittel ist das natürlich selbstverständlich keine, das ist eine physiologische Substanz, die, wenn sie ausreichend zugeführt wird, halt die Effekte erzielt, die man haben möchte. Aber per se natürlich, wenn jetzt eine Person inaktiv ist, rumsitzt, viel isst und Carnitin nimmt, egal, im Grammbereich, wird sie wahrscheinlich keine Nebenwirkungen haben, solange sie bei 1, 2, 3 Gramm bleibt, kein Problem. Aber sie wird diese Effekte natürlich nicht haben. Damit dieser positive Effekt von Carnitin in Bezug auf die Fettverbrennung stattfinden kann, brauchen wir entweder irgendein Stimulantium, tatsächlich zum Beispiel Koffein hat hier einen positiven Effekt, das heißt Carnitin und Koffein zusammen haben schon ein bisschen einen Effekt, den wirklich großen Effekt werden wir aber haben, wenn wir uns gleichzeitig auch körperlich moderat betätigen. Dann ist es wirklich so, dass Carnitinbeigabe in Studien im Vergleich zu keiner Carnitinbeigabe zu einer signifikant besseren Leistungsfähigkeit im Ausdauersport und auch zu einer besseren, zum besseren Abbau von Körperfett führt.
Du bist jetzt eben im Zuge der Erklärung für die Thematik mit Carnitin im Leistungssport jetzt zum Abnehmen rübergesprungen. Das hat eben den Hintergrund, weil hier der ähnliche bzw. eigentlich sogar der gleiche Stoffwechselweg den Hintergrund spielt, habe ich das richtig verstanden?
Genau, weil also man sieht in den Studien...
Nämlich die Fettverwertung?
Ja, ganz genau. Man sieht, und das habe ich, glaube ich, auch kurz schon angesprochen, nicht nur in Studien einen verbesserten Fettabbau, das heißt eine Gewichtsreduzierung in Bezug auf den Körperfettanteil, sondern bei Ausdauersportarten auch bessere Ausdauerfähigkeit, weil hier eine bessere Fettverwertung stattfinden kann. Das heißt, man sieht Ausdauerathleten, die Carnitin über die Nahrung und oder Nahrungsergänzungsmittel in höherer Menge zuführen im Vergleich zum Placebo, haben eine bessere Ausdauerleistungsfähigkeit, auch verglichen mit sich selbst, wo man eben andere interindividuelle Unterschiede ausschließen kann.
Okay. Und entsprechend eben ist Carnitin bzw. hat Carnitin sowohl im Leistungssport, im Ausdauersport als auch beim Abnehmen, wenn logischerweise die Grundvoraussetzungen gegeben sind, positive Effekte.
Genau, also eine gute Zufuhr, wie du richtig sagst, hat positive Effekte und leider eine unzureichende Zufuhr hat negative Effekte. Also nicht nur so, dass ich sage, okay, wenn ich noch besser werden möchte, dann brauche ich beim intensiven Sport Carnitin, sondern wenn ich es nicht über die Nahrung und oder Nahrungsergänzung zu mir nehme, dann werde ich negative Effekte haben, weil durch jede Art der Belastung, aber auch in dem Fall ist durch die Ausdauerbelastung, die Ausscheidung an Carnitin erhöht wird. Liegt in der Natur der Sache, ist ein relativ komplexer Stoffwechselweg, können wir, wenn du magst, später noch besprechen, aber letztendlich erhöht sich, und das sehen wir, das Endergebnis, eine höhere Urinausscheidung an Carnitin. Das heißt, Leute, die aktiv sind, verbrauchen mehr und scheiden mehr Carnitin aus. Und nachdem Carnitin ja auch an anderen Prozessen im Körper beteiligt ist, fehlt es dann zum einen an Carnitin, aber natürlich auch in Bezug auf die eigentliche Thematik, über die wir sprechen, eben die Ausdauerleistungsfähigkeit, auch die kann dann darunter leiden und es findet eine schnellere Ermüdung und Ähnliches statt.
Okay.
Genau. Und ist, also was auch interessant ist, das habe ich auch bei vielen anderen Stoffen so selten gesehen, es gibt so super viel lustige anekdotische Berichte auch über die Carnitin oder über die vermutete Carnitinzufuhr. Beispielsweise 1982 wurde in einer der Publikationen genannt, hat die italienische Nationalmannschaft wohl dokumentiert als erstes Team bei der WM mit einer Supplementierung von Carnitin begonnen und
gegen Deutschland bei welchem
Sport? Fußball.
Fußball.
Okay. Genau. Und gegen die deutsche Nationalmannschaft 3-1 gewonnen. Bam.
Ja. Nur deswegen.
Vermutlich nicht nur deswegen, aber es ist natürlich nicht uninteressant, weil es ein ergogenes Mittel ist. Und eine Mannschaft, die komplett Carnitin, Kreatin, Taurin und andere Stoffe supplementiert oder einfach sehr fleischbetont isst, wird gegen eine Mannschaft, die das nicht hat, natürlich noch andere Effekte treten auch ein, aber sozusagen ein und dieselbe Mannschaft mit oder ohne diesen Stoffen wird besser oder schlechter spielen. Und daher ist es für jede Mannschaft, die gerade auf einem Leistungsniveau spielen möchte, natürlich wichtig, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, wie die eigene Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann. Und daher wäre das, wie gesagt, muss auch nicht immer ein Supplement sein, kann auch einfach über die Nahrung erfolgen, aber kann das sehr sinnvoll sein. Es gibt auch noch einen anderen lustig anekdotischen Bericht. Es ist nämlich von unter allen Lebensmitteln, die Carnitin enthalten, ist Schafsfleisch mit großem Abstand das carnitinreichste Lebensmittel mit ungefähr 2 Gramm Carnitin pro Kilo. Zum Vergleich, Rindfleisch hat weniger als die Hälfte, Schweinefleisch hat nur irgendwie 0,2, 0,3 Gramm, also 200-300 Milligramm. Und bei den Olympischen Spielen es war Ende des 19. Jahrhunderts, hat ein griechischer Schäfer den Marathon gewonnen. Und vielleicht lag es auch hier am Schafsfleisch. Ja, so, diese Berichte findet man nebenher, wenn man eigentlich versucht, einfach nur die biochemischen Grundprinzipien rauszufinden. Aber ich finde solche Geschichten immer ganz gut, auch um sich ein bisschen einfach Bezugspunkte im Gedächtnis zu schaffen. Zum Beispiel wird man wahrscheinlich anhand der Geschichte des griechischen Schäfers bei den Olympischen Spielen nicht mehr vergessen, welches Fleisch am karnitinreichsten ist. Wird wahrscheinlich direkt auch noch die anderen Zahlen sich auch merken können oder eben auch durch die Karnitinsupplementierung der italienischen Mannschaft auch da einen Bezugspunkt haben, wie man sich andere Karnitin-Infos daran speichern kann.
Das hilft auf jeden Fall, genau. Wollen wir übergehen zu den Daten Carnitin bei Depressionen oder hast du zu Carnitin bei Leistungssport bzw. beim Abnehmen noch was zu sagen?
Du, sagen lassen wird sich vieles, aber ich denke, die wichtigsten Dinge haben wir genannt. Im Leistungssport, definitiv im Ausdauersport, aber auch einige Analysen im Kraftsport zeigen, dass es positive Effekte gibt, dass es eine ergogene Substanz ist, dass es aber eben keine Doping-Substanz ist. Das ist eigentlich, denke ich, ergibt sich aus der Sache, aber falls es für einige nicht ganz klar ist, selbstverständlich ist es keine Doping-Substanz, es ist zugelassen und Dosierungen im Bereich von 500 bis 1000 Milligramm sind quasi nebenwirkungsfrei, entweder, und daher kommt auch so ein bisschen die widersprüchlichen Studienergebnisse, je nachdem, wie viel man schon über die Nahrung aufnimmt, je nachdem, wie viel man selbst synthetisiert, kann es sein, dass bei einer Person, dass man quasi zumindest in gewissen Bereichen ein Carnitin-Non-Responder ist, dass man eben diese ergogene Hilfe durch die 500 bis 1000 Milligramm nicht bekommt. Sehr viele bekommen sie aber, meistens eben jene, die eine geringere Carnitin-Zufuhr über die Nahrung haben, in vielen Fällen eben Vegetarier und Veganer. Aber lass uns gerne über das Thema Depressionen und Carnitin sprechen, auch dazu gibt es viele interessante Daten.
Bitte, ja, weil also was mich vorweg diesbezüglich wundert ist, wie kommt es, dass ein Nährstoff mit sowas wie Depressionen, wo ich jetzt eher irgendwie an eine psychische Erkrankung denke, so einen Einfluss haben kann? Beziehungsweise was ist überhaupt der Einfluss, den es haben kann?
Mehrere Gründe. Also zum einen, wie gesagt, ist Carnitin am Energiestoffwechsel beteiligt und damit auch wichtig für die Leistungsfähigkeit und für das Wohlbefinden des Gehirns. Und wir sehen ja auch, dass Carnitin im zentralen Nervensystem beteiligt ist. Was die genauen Mechanismen sind, ich glaube nicht, dass wir die alle bis ins letzte Detail wissen. Woher die Idee, dass Carnitin hier eine Rolle spielt, überhaupt kam, ist wie so oft einmal der erste Punkt, ist ein Tierversuch, beziehungsweise die Beobachtungen, wenn carnivore lebende Tiere mehr oder weniger von Substanzen haben oder omnivor lebende Tiere mehr oder weniger von Substanzen haben. Das heißt, angefangen mit Tierversuchen, Nagetier-Experimenten und weiteren, die zeigten, dass die Carnitin-Zugabe in Studien positive Effekte auf die Ängstlichkeit, auf Parameter für depressives Verhalten und weiteres haben, kam die Hypothese auf, dass man das auch beim Menschen vielleicht untersuchen sollte. Und in den Humandaten der letzten drei Jahrzehnte wurde der Zusammenhang zwischen höherer und niedrigerer Carnitinzufuhr, also sprich Supplementierung versus Placebo, so deutlich gezeigt, dass mittlerweile von einigen dieser Meta-Analysen Carnitin als fast gleichwertiger Ersatz zu Serotoninaufnahmehemmer oder anderen Antidepressivern genannt wird. Das heißt, das scheint auch einen Einfluss auf den Serotoninstoffwechsel zu haben, wenn hier ähnliche Wirkungsmechanismen vorliegen oder ähnliche Wirkungen vorliegen. Und obwohl die Carnitinspiegel, wie wir ja schon etabliert haben, großen Schwankungen unterliegen und man auf individueller Ebene da nicht so viel daraus sagen kann, hat sich zumindest, wenn man jetzt große Gruppen analysiert hat, das heißt hunderte Menschen mit und hunderte Menschen ohne Depressionen oder depressiven Verstimmungen, zeigt es sich tatsächlich ein signifikanter Zusammenhang zwischen einem verringerten Carnitin-Blutwert und einem erhöhten Auftreten von depressiven Episoden und Verstimmungen. Und wenn man dann jenen Menschen mit depressiven Verstimmungen Carnitin gegeben hat, zeigt er das durch die Bank. Und es gibt da mittlerweile auch zwei Meta-Analysen dazu, die die klinischen Daten dazu zusammengefasst haben. Es gibt aus 2014 eine Meta-Analyse von Wang et al., die wir gerne in der Beschreibung verlinken können. Und es gibt auch noch eine 2018er Meta-Analyse von Veronese et al., die beide gezeigt haben, dass es bei dass eine Carnitin-Supplementierung depressive Symptome mindert, dass Leute mit schlechteren Carnitinspiegel im Durchschnitt höheres Risiko für Depressionen aufweisen und dass zumindest auf einer etwas bevölkerungsspezifischen Ebene Blutwerte von Carnitin tatsächlich zumindest einer von mehreren Biomarkern auch sein könnten, ohne dass sie jetzt für das Individuum so sehr hilfreich sein müssen. Und das Interessante ist, und bitte, damit das nicht falsch verstanden wird, ich bin erstens einmal viel zu wenig in der Thematik drin, um jetzt zu sagen, Leute sollen ihre Antidepressiva absetzen und Carnitin supplementieren. Auf gar keinen Fall, dafür kenne ich mich zu wenig aus und ich würde das wahrscheinlich auch, wenn ich mich besser auskennen würde, nicht sagen. Aber die Tatsache, dass es hier ein Molekül gibt, das quasi nebenwirkungsfrei ist, das deutlich günstiger sind, ist, als es Antidepressiva sind und das abseits der depressiven Symptomatiken ja auch noch diverse andere kardiometabolische und weitere positive Effekte hat, macht es für mich ein bisschen unerklärlich, warum das nicht zumindest als adjuvante Therapie standardmäßig entweder gegeben oder zumindest angesprochen wird, weil man auch sieht, dass die Wirkung von Antidepressiva in Kombination mit Carnitin beispielsweise besser ist als nur das reine Antidepressivum mit einer Placebo-Pille. Mhm. Was genau? Was,
also ist es nichts, was man auch entweder oder nehmen kann, sondern das kann man auch problemlos oder könnte man problemlos kombinieren?
Richtig, das ist auch die Schlussfolgerung quasi aller Daten, die das wortwörtlich auch so sagen. Das ist keine Interpretation meinerseits, sondern wird für mich auch Gott sei Dank, weil ich dann auch keine großen Fragezeichen habe anhand meiner persönlichen Interpretation, sondern es wird ganz klar gesagt, man kann Carnitin sowohl als Supplement als auch natürlich in höherer Menge über die Nahrung in jeder Lebensphase inklusive der Schwangerschaft und Stillzeit einnehmen und es gibt auch keine bekannten relevanten Interaktionen mit Arzneimitteln, die die Wirkung des Arzneimittels schwächen könnten oder ähnliches, was wir ja durchaus bei anderen Nährstoffen sehen. Genau. Vielleicht eine Sache, die noch relevant ist, weil natürlich legt es ja den Schluss nahe, wenn wir jetzt bei carnitinreicher Ernährung oder bei Carnitin-Supplementierung derartige Verbesserungen erleben, dann müsste man ja eigentlich, um sozusagen diese Hypothese auch zu verifizieren, eigentlich ja in Populationsstudien bei Ernährungsweisen, die kein oder quasi kein Carnitin enthalten, ja höhere Auftrittsraten von Depressionen, Angstzuständen und weiteres finden. Und tatsächlich ist das auch der Fall. Das zeigt sich in mehreren Analysen. Natürlich muss man hier sagen, einschränkend, dass eine Depression natürlich multifaktorell ist und die Kausalitätskette schwer anhand von solchen Beobachtungsstudien nachzuvollziehen ist. Denn es ist sehr plausibel, dass eine schlechte Nährstoffversorgung, und da gibt es natürlich neben Carnitin auch noch andere Carninutrients, aber auch langkettige Omega-Fettsäuren und weiteres, können natürlich zu Einschränkungen der kognitiven Gesundheit und einem erhöhten Auftreten von Depressionen führen. Man könnte aber auch argumentieren, dass jene Merkmale, die Personen wahrscheinlicher zu Veganern machen, beispielsweise ein höheres Einfühlungsvermögen oder höhere Agreeableness oder weiteres, auch Charakter-Traits, Persönlichkeitsmerkmale sind, die einen auch etwas stärker exponieren, Depressionen zu entwickeln. Das will ich überhaupt nicht sagen, das ist der einzige kausale Grund, aber ich würde denken, es spielt da mit. Und was das Ganze auch ein bisschen tricky macht, wir haben mittlerweile auch Supplementierungsstudien mit Vegetariern und Veganern im Vergleich zu Mischköstlern. Und wir sehen, dass die Verwertung von Carnitin zumindest in Kurzzeitexperimenten bei Vegetariern und Veganern schlechter funktioniert, weil die Transporterkapazität geringer ist. Es gibt einen Carnitintransporter, OCTN2, der bei Vegetariern in Studien geringer ausgeprägt war. Nach meinem Verständnis oder meinem Wissen gibt es da keine Langzeitexperimente. Ich gehe sehr davon aus, dass nach einiger Zeit der Supplementierung hier die Werte ebenfalls sich anpassen würden, aber man weiß es eben nicht, aber zumindest kurzzeitig ist es nicht verwunderlich, wenn Vegetarier und Veganer nicht im selben Maße wie Mischköstler auf eine Erhöhung der Carnitinzufuhr ansprechen, weil aufgrund der zwar geringeren, aber trotzdem noch vorhandenen Carnitinzufuhr der westlichen typischen Mischkost, die etwas besser und etwas schneller durch die besseren Transportsysteme auf die Carnitinsupplementierung ansprechen.
Verstehe ich das richtig, dass durch eine mangelnde Carnitinzufuhr über einen längeren Zeitraum hinweg die Transportsysteme vom Körper sozusagen ein bisschen verlernen, mit mehr Carnitin umzugehen? Und wenn man dann wieder mehr Carnitin zuführt, dass deswegen am Anfang nicht so gut verwertet werden kann?
So würde ich das interpretieren. Also was wir wissen anhand der Messungen ist, wenn wir die Expression der Carnitintransporter angucken, gibt es hier Unterschiede zwischen Menschen, die mehr oder weniger Carnitin in der Nahrung haben. Und es wäre plausibel, weil wir es auch bei anderen Stoffen so haben, dass mit einer höheren Zufuhr auch hier die Kapazität steigt. Wir kennen das beispielsweise auch von den Leuten, die Fructose-Malabsorber sind. Das Schlechteste, was man da machen kann, ist, sie auf eine fructosearme oder fast schon fructosefreie Ernährung zu setzen, weil dadurch die Transportsysteme für Fructose im Darm ja auch beispielsweise sinken. trinken. Wenn wir dann, selbst wenn das der Fall sein sollte, wenn Leute das fälschlicherweise getan haben, man sie dann sukzessive über längere Zeiträume wieder an eine Stück für Stück fruktosereichere Ernährungsweise gewöhnt, sehen wir auch hier, dass die Carrier-Systeme sich wieder verbessern.
Okay, aber das braucht dann eben etwas Zeit.
So würde ich das sehen, ja.
Hast du zu dem Thema noch was? Weil ansonsten würde ich überleiten zu dem nächsten Punkt, den du vorhin jetzt gerade auch schon noch angesprochen hattest.
Nee, du sagst ja gerne, vielleicht das Einzige noch, was ist ja, was wir schon angesprochen haben, die Zusammenhänge in den Meta-Analysen zwischen keinem oder fast keinem Fleischkonsum, also Vegetarier und Veganern, und dem Auftreten von Depressionen, wo man ja sagen kann, okay, das hat jetzt aber vielleicht auch noch eine andere Ebene, eine andere psychologische Ebene. Was man aber auch sieht, und da kam 2020 eine interessante Meta-Analyse raus, vielleicht wollen wir die auch unten verlinken, die insgesamt 18 Studien mit über 16.000 Teilnehmern inkludierte. Und auch da sieht man, dass ein höherer Fleischverzehr hier mit einem geringeren Auftreten von Angststörungen, selbstverletzendem Verhalten und Depressionen assoziiert ist. Das heißt, auch die graduelle Reduktion und nicht nur der komplette Verzicht, der ja vielleicht auch andere Gründe haben kann, war hier mit dem höheren Risiko für diese psychische Erkrankung assoziiert. Auch hier natürlich gibt es keine Mendelschen Randomisierungen oder Ähnliches, sodass wir da eine Kausalität daraus ableiten könnten. Aber, und jetzt driften wir etwas in den anekdotischen Bereich ab, aber wann immer keine wissenschaftlichen Daten da sind und man aber gehäufte anekdotische Beweise hat, würde ich sagen, sollte man die zumindest nicht komplett ignorieren. Viele Ex-Veganer und Veganerinnen berichten davon, dass sie nach einer Umstellung auf eine tierproduktbetontere Ernährungsweise unter anderem eben auch weniger depressive Verstimmungen, weniger Angststörungen und anderes erlebten.
Okay, dann auf zum nächsten Punkt. Und zwar meintest du vorhin ja schon, dass Carnitin während allen Lebensphasen inklusive der Schwangerschaft und der Stillzeit problemlos eingenommen werden kann, also zugeführt werden kann. Mhm. Ich meinte eingangs auch, dass es ja gute Daten gibt, die Carnitin in Verbindung mit der Fruchtbarkeit setzen. Das wäre also jetzt noch ein Punkt, wo ich dich gerne fragen würde, was es damit auf sich hat. Welche Rolle spielt denn Carnitin eben ja, für die Fruchtbarkeit, sowohl bei Männern als auch bei Frauen?
Ja, spielt eine relevante Rolle. Carnitin hat zum einen mal eine antioxidative Wirkung als bioaktive Substanz, was ja vielfältig positive Wirkung mit sich bringen kann. Wir sehen in Supplementierungsstudien aber, dass es eine maßgebliche Rolle in Bezug auf die Eizellenqualität, aber auch die Spermienqualität hat und in Interventionsstudien eine höhere Zufuhr von Carnitin die Spermienqualität, also die Motilität, die Beweglichkeit beispielsweise verbessern kann. Und auf die Fruchtbarkeit und auf die insgesamte Gesundheit des Reproduktionsapparats natürlich haben ganz, ganz viele unterschiedliche Nährstoffe einen Effekt, aber Carnitin ist einer von mehreren und ist wesentlich nicht nur in so Parametern wie der Spermienmotilität, die uns ja natürlich indirekt interessiert, aber was uns ja eigentlich interessiert ist, kann eine Carnitin-Supplementierung helfen, mehr Schwangerschaften und weniger Fehlgeburten zu verursachen, weil das ist ja das, woran wir denken, wenn wir jetzt an bessere oder schlechtere Fruchtbarkeit denken. Und tatsächlich zeigte sich auch das in mehreren Studien. Es zeigte sich, dass auf gewisse Krankheitsbilder wie PCOS, also das polyzystische Ovarialsyndrom, eine Carnitin-Supplementierung positiv wirkt. Das heißt, das PCOS ist ja unter anderem assoziiert mit dem Ausbleiben der Periode und mehreren negativen Aspekten. Und das natürlich schmälert die Chancen auf eine Schwangerschaft immens. Und in einem randomisierten, placebo-kontrollierten 3-Monats-Trial mit knapp 300 Frauen mit PCOS, da wurden allerdings fast schon supraphysiologische Dosen, also in dem Fall jetzt 3 Gramm Carnitin, das man über die Ernährung kriegen kann, aber schon wirklich sehr, sehr fleischreich essen muss. Aber diese 3 Gramm Carnitin, 3000 Milligramm versus Placebo, führten dazu, dass die Frauen mit PCOS ihren Menstruationszyklus verbessern und wieder regulärer gestalten können, der Eisprung häufiger auftrat und man tatsächlich auch eine höhere Rate an Schwangerschaften sah, weil das waren auch Frauen mit Kinderwunsch. In diesem 3-Monats-Trial hat man allerdings keinen Unterschied zwischen den Fehlgeburtsraten gesehen. Interessanterweise in weiteren Trials, die deutlich länger gingen, zum Beispiel einen über 26 Monate hinweg, ein bisschen kleinerer Trial mit 170 Frauen, ebenfalls 3 Gramm als Dosis oder Placebo. Und da konnte man sehen, dass eben nicht nur die Rate an positiven Schwangerschaften, sondern auch, also die Rate an Schwangerschaften höher wurde, sondern auch die Rate an Komplikationen und Fehlgeburten geringer war. Und wenn man sich jetzt eben vorstellt, dass wir jetzt, wenn wir eine insgesamte Ernährungsoptimierung / Supplementierungsoptimierung haben, wo wir nicht nur Carnitin zuführen, sondern insgesamt die Nährstoffversorgung verbessern, kann man gerade bei zum Beispiel einem unerfüllten Kinderwunsch, bevor man irgendwas anderes macht, über die Nährstoffzufuhr / Ernährung sehr, sehr viel optimieren. Und wenn eine Frau schwanger wird, sollte man wirklich schon vor der Zeugung, vor der Empfängnis bis natürlich dann zum Ende der Schwangerschaft wirklich alles daran setzen, dass die Nährstoffzufuhr der Mutter optimal ist, weil mit der Nährstoffzufuhr der Mutter natürlich die Nährstoffzufuhr des Kindes ebenfalls einhergeht. Und spätestens dann nach der Geburt, und das vergessen, glaube ich, leider auch einige Paare, weil dann sagt man, okay, das Kind ist jetzt draußen, dann ist es natürlich auch wichtig, was das Kind bekommt. Solange es Muttermilch bekommt, ist es ja sowieso so, dass dann auch die Mutter dafür verantwortlich ist, wie die Nährstoffzufuhr ist. Aber durch die Produktion der Muttermilch wird der Nährstoffstatus der Frau natürlich auch sehr stark beansprucht und im Zweifelsfall wird immer das Kind über der Mutter präferiert. Und daher sind viele der Symptome, die schwangere Frauen dann oder ehemals schwangere Frauen nach der Geburt dann stillende Mütter haben, die negativ auf ihre psychische und physische Verfassung wirken, sind eben auch nährstoffassoziierte Nährstoffmangelsymptome. Und daher wäre Carnitin einer von mehreren Stoffen, den man auch unbedingt in der Stillzeit noch weiterhin nehmen sollte oder über die Nahrung zunehmen sollte, weil eben nicht nur die Muttermilch carnitinreicher wird, auch das sehen wir, dass sowohl die Menge der Muttermilch mit dem Carnitingehalt korreliert, das heißt Lebewesen, die mehr oder weniger Milch geben, haben mehr oder weniger dichte Konzentration an Carnitin, aber auch eine höhere Carnitinzufuhr erhöht die Carnitinkonzentration in der Muttermilch und natürlich auch den Spiegel der Mutter.
Was war das Spezies, die mehr oder weniger Milch geben, haben mehr oder weniger Carnitin in der Muttermilch?
Genau, also soll heißen, das habe ich vielleicht ein bisschen ungenau gesagt, also es ist nicht die Spezies per se, sondern ein und dieselbe Spezies, wenn sie mehr oder weniger Milch gibt, hat mehr oder weniger Carnitin drin. Es gibt natürlich, es gibt spezies-spezifische Unterschiede, wie gesagt, zum Beispiel Kuhmilch hat mehr pro 100 Milliliter als menschliche Milch, Schafsmilch hat deutlich mehr auch noch. Es gibt auch zwischen den Spezies natürlich große Unterschiede in dem Carnitingehalt der Milch, aber das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass vor allem, wenn man zum Beispiel auch an Mehrlingsgeburten denken würde, wo die Frau ja deutlich mehr Muttermilch auch zur Verfügung stellen muss oder wenn das Kind besonders viel trinken möchte, dann wird der Carnitingehalt der Muttermilch mit der steigenden Menge an abgesonderter Muttermilch sinken. Und damit man selbst bei höherer Muttermilchproduktion immer noch gute Carnitin und auch natürlich andere Nährstoffkonzentrationen hat, muss man eben als Mutter die Zufuhr mit den Nährstoffen sicherstellen und auch ganz egoistisch im eigenen Sinne für das eigene Wohlbefinden.
Also je mehr Milch gegeben wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze sich sozusagen verdünnt und im Verhältnis zur Menge nährstoffärmer ist, wenn man auf keine gesonderte externe Zufuhr achtet.
Korrekt. Auf jeden Fall zumindest innerhalb einer Spezies. Also wenn Kühe mehr oder weniger Kuhmilch geben. Und das ist ja auch eines der Probleme, eines von vielen Problemen an diesen sehr stark überzüchteten Kühen, die ja ein Vielfaches an Milch geben, als es eigentlich der Fall wäre. Das ist natürlich gut für den Milchproduzenten, aber es ist nicht gut für die ernährungsphysiologische Komponente der Milch, weil die natürlich nährstoffärmer wird, wenn jetzt eine Kuh anstatt 2000 plötzlich 8000 Liter im Jahr gibt. Oder wenn ein Händel anstatt ein paar Dutzend Eier oder bei den anfänglichen Züchtungen vielleicht 100 Eier im Jahr plötzlich 300 Eier und mehr legt. Da leidet der Nährstoffgehalt.
Okay. Ähnlich wahrscheinlich auch bei Obst oder so.
Also wenn genau, man sieht das ja auch, wie viel trinkt der Apfelbaum. Genau. Wo man es ja auch ganz gut sieht, ist, wo das ja auf keinen Fall gewollt ist, ist ja bei den Rebstöcken, wo ja die Winzer extra die auch beschneiden, damit sie nicht so viel tragen, damit die Reben, die dann drauf sind, möglichst intensiv sind. In der klassischen Nahrungsmittelindustrie ist natürlich das Gegenteil. Da wollen wir möglichst ertragreiche Felder haben. Und das ist ja auch das, was der Dilution-Effekt in Plant Nutrition Studies bespricht, wenn eben die Ertragsreiche, der Ertragsreichtum von Nutzpflanzen negativ korreliert mit der Nährstoffdichte. Heißt, je mehr die tragen, das heißt, je mehr Äpfel der Apfelbaum hat oder desto ertragreicher pro Fläche der Weizen ist, desto geringer ist die Nährstoffdichte und man muss im Umkehrschluss wieder mehr davon essen für dieselbe Nährstoffdichte, was gerade, wenn man ja in der heutigen Obesity-Crisis ist, schwierig ist, wenn man plötzlich für dieselbe Nährstoffmenge mehr Kalorien zu sich nehmen muss.
Hast du noch was? Weil ansonsten würde ich sagen, lass gerne noch mit einer kleinen Zusammenfassung bzw. einer Schlussfolgerung enden und vielleicht auch nochmal im Zuge dessen die Dosierung, die du ja immer wieder dazwischen mal angesprochen hast, auch noch zusammenfassen und auf den Punkt bringen.
Sehr gerne. Also ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir alle gesagt. Gäbe natürlich noch mehr zu sagen. Wir machen ja auch noch eine Videoreihe dazu und weiteres. Da sind vielleicht auch noch ein paar spezielle Themen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben wir das Wichtigste gecovert.
Okay, dann vielleicht von meiner Seite her nochmal kurz die Dosierungen und korrigiere mich, wenn ich da irgendwas falsch wiedergebe. Mhm. Aber du meintest ja mehrmals im Zuge der Episode jetzt, dass so 50 bis 100 Milligramm die Minimalzufuhr darstellen, also die Menge, die auch bei Mischkost jede Person im Durchschnitt auf jeden Fall bekommt und die man als eben Minimalzufuhr sicherstellen sollte.
Mhm. Korrekt.
Und darüber hinaus kann man aber gerne zwischen 100 und 500 Milligramm zuführen, im Leistungssport sogar ein bisschen mehr, eher 500 bis 1000. Und es gab sogar Studien, wo 2000 bis 3000 Milligramm Carnitin pro Tag gegeben wurden und wo es noch keine negativen Effekte gab.
Korrekt.
Also das sind dann wahrscheinlich...
Ja, bitte? Sorry.
Das sind dann wahrscheinlich Dosen, die sind jetzt für den Otto-Normalverbraucher nicht notwendig, aber man muss sich da eben, wenn man jetzt im Bereich von 100 bis 500 Milligramm supplementiert, eben überhaupt keine Sorgen bezüglich einer Überdosierung machen, weil es eben auch genügend Studien mit dem Vielfachen an einer Dosierung gibt, die noch keine negativen Effekte gezeigt haben.
Vollkommen richtig. Also es gibt kein klassisches Tolerable Upper Intake Level für Carnitin, aber bis zu 2000 Milligramm auch auf lange Sicht gibt es keine negativen Effekte. Über kurze Zeit hinweg in der Wettkampfvorbereitung, in gewissen Phasen im Sport, wird man vielleicht auch wirklich noch mehr nehmen wollen. Das muss dann der jeweilige betreuende Trainer sagen. Aber was man allgemein empfehlen kann, und das hast du schon richtig zusammengefasst, man möchte, wenn man nicht eine zumindest in Bezug auf den Carnitingehalt durchschnittliche westliche Mischkost hat. Man möchte insgesamt natürlich bitte keine durchschnittliche westliche Mischkost haben, sondern wenn man sich mischköstlich ernährt, die optimieren gesundheitlich, aber zumindest jene Menge, die man auch in der Mischkost bekommt, von 50 bis 100 Milligramm, würde ich mir wünschen, dass jede Person bei pflanzlicher Ernährung bekommt, weil man dann gleicht man eben diese Differenz zwischen Bedarf und Eigensynthese aus, ohne dass man die sozusagen, dass man zu sehr auf die Eigensynthese angewiesen ist. Man wird weiterhin natürlich auch noch einen Teil der Carnitin-Bedarfsdeckung über die Eigensynthese erzielen, aber fahrt halt nicht so sehr ein, wenn es dann halt nicht passt. Das war auch der Grund, warum wir das sozusagen die obere dieser beiden Werte, die 100 Milligramm, landeten ja dann auch beim neuen All-in-One-Multinährstoff, der jetzt bei Watson Nutrition rausgekommen ist. Ist also auch daher kommt die Zahl, falls man sich gefragt hat, warum es 100 Milligramm waren. In dem Multinährstoff ist es eine 50-50-Mischung zwischen Acetylcarnitin und dem Markenrohstoff Carnipur. Das ist ein Carnitin-Tadrat. Es gibt auch noch ein, zwei andere Carnitin-Formen, aber nicht alle davon sind hierzulande zugelassen. Aber das sind die zwei gängigen zugelassenen. Das Acetylcarnitin hat eher einen Effekt auf das Gehirn, auf die kognitiven Fähigkeiten. Das Tartrat, das Carnipur, das L-Carnitin-Tartrat eher auf all die anderen Parameter, die wir besprochen haben. Beides in der Mischung, würde ich sagen, ist man auf einer guten, sicheren Seite. Wenn man jetzt sagt, ich möchte aber das aus meiner Carnitin-Supplementierung rausbekommen, was das eher das obere Maximum oder das obere Optimum wäre, dann würde ich schon dazu raten, dass man ein bisschen höher supplementiert. Das ist auch der Grund, warum wir etwas höhere Supplementierungsdosen in dem zum Beispiel dem Mebico-Präparat gewählt haben. Im Mebico haben wir ja in Bezug auf das Carnitin insgesamt 500 Milligramm drin, das heißt das Fünffache von jetzt dem All-in-One und sind damit aber in, sagen wir mal, der unteren langfristigen Optimaldosis. Weil was ja viele Publikationen sagen, sind 500 bis 1000 Milligramm als Dosierung für die langfristige Zufuhr. 500 aus meiner Sicht genügt da auch. Man kann natürlich das Mebico auch verdoppeln, gerade für Leute, die jetzt intensiv im Sport betreiben, weil dann hätte man auch die 6 Gramm Kreatin anstatt den 3 Gramm Kreatin, hätte immer noch mit den 1,5 Gramm Taurin auch noch hier Mengen, die weit entfernt von einer Überdosierung sind. Aber so eine Tagesportion Mebico ist schon aus meiner Sicht, vor allem in Anbetracht der Preise der Rohstoffe, eine obere gute Supplementierungsdosis, die mit Ausnahme von Leistungssportlern keiner überschreiten muss. Im Gegenteil, man könnte auch entweder eine halbe Tagesportion vom Mebico nehmen oder jeden zweiten Tag eine. Dann hätte man 250 Milligramm Carnitin, was ja immer noch 2,5 Mal mehr ist als die untere Grundversorgung, die wir im All-in-One drin haben.
Mhm. Genau. Jawohl. Okay, so viel zur Dosierung. Ansonsten noch irgendwelche abschließenden Worte deinerseits, beziehungsweise egal, ob du die hast oder nicht, an der Stelle wie immer der Hinweis.
Jawohl.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ja, dann nochmal an dich eben die Frage, irgendwelche abschließenden Worte zum Thema Carnitin, wo ich den Podcast für heute beende.
Also von meiner Seite aus nur nochmal, ich weiß nicht, ob das rüberkam, mein Enthusiasmus für den Nährstoff Carnitin, weil ich war total geflasht schon wieder. Das ging mir auch bei Taurin so und auch bei weiteren, wo ich am Anfang dachte so, boah, keine Ahnung, ob wir da überhaupt eine ganze Podcast-Episode mit diesem einen Nährstoff hinkriegen. Aber als dann die Recherche fortgeschritten war, habe ich gemerkt, okay, wir müssen stark selektieren, was wir überhaupt heute alles besprechen können, weil es so vieles gibt und ich einfach immens fasziniert bin, wie viel Zeit, Geduld, Kapazitäten, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in den letzten 100 Jahren investiert haben, um die Nährstoffe und die Inhaltsstoffe unserer Lebensmittel zu analysieren, sodass wir heute eben auf Basis all des Wissens, das über die letzten Jahrzehnte generiert wurde, so locker flockig über Nährstoff sprechen können und eigentlich extrem viel darüber wissen. Und natürlich andererseits, sozusagen, das war das lachende Auge bei der Recherche, das weinende Auge in der Recherche war halt andererseits, dass ich halt noch einmal stärker gesehen habe, weil es gab ja mal schon eine etwas oberflächlichere Carnitin-Recherche im Rahmen der Mebico-Konzeption, wo schon klar war, dass es ein wichtiger Nährstoff ist und die Eigensynthese in vielen Fällen nicht reicht. Aber noch einmal wirklich so ausführlich zu sehen, was dieser Nährstoff macht und wie die Eigensynthese-Kapazität an vielen Ecken und Enden begrenzt ist, zeigte mir halt auch noch mal, wie fahrlässig der weit überwiegende Teil der veganen Bewegung mit diesem und allen anderen nährstoffbezogenen Carni-Nutrient-Themen und weiteren umgeht, die halt einfach mit einem einfachen, ja, macht der Körper ja eh selber, abgetan wird und dann sich überhaupt nicht mehr damit beschäftigt wird. Und das geht halt am Ende des Tages natürlich auch auf die Gesundheit des Individuums, aber das darf ja für sich selbst entscheiden. Aber vor allem, wenn Menschen eben schwanger sind oder wenn Kinder dann plötzlich vegan ernährt werden und die Eltern sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen, dann ist das halt aus meiner Sicht wirklich fahrlässig. Und wenn man in der Situation ist, als werdender Elternteil oder schon als Elternteil. Wie gesagt, ob man jetzt ein tierisches Produkt isst, ist eine ethische Diskussion, aber dass man entweder den Nährstoff Carnitin und andere Carninutrients entweder aus dem tierischen Produkt oder aus dem Supplement bekommt, das sollte in diesen kritischen Lebensphasen keine Diskussion sein, aus meiner Sicht.
Vielleicht abschließend hier an der Stelle von meiner Seite her auch nochmal der wichtige Hinweis, weil wir ja eingangs auch erwähnt haben, dass Carnitin zu den Mebicos, also das ist ja eben kurz für Meat-Based Bioactive Compound, also auf Deutsch fleischbasierter bioaktive Substanz, steht in unseren Produkten, wird das Ganze synthetisiert und eben vegan produziert. Also man extrahiert das jetzt nicht aus Fleisch oder so, sondern es handelt sich dabei um ein veganes Produkt.
Wichtig, genau, ist vielleicht für einige auch verwirrend. So, wo kommt es jetzt her? Genau, wie du sagst, man kann es chemisch synthetisieren. Genau. Ursprünglich wurde es aber extrahiert. Die Wirkung ist aber dieselbe grundsätzlich. Also der Stoff ist von der Molekularstruktur derselbe her, es funktioniert genauso. Aber natürlich, und das haben wir ja auch mehrfach schon betont, Nährstoffe wirken natürlich sehr oft synergetisch miteinander. Das heißt, ja, das Carnitin ist das Carnitin, egal ob es aus dem Fleisch/Fleischextrakt kommt oder ob es aus dem Nahrungsergänzungsmittel kommt. Aber, und das ist auch der Grund, warum es Mebico gibt mit unterschiedlichen Carninutrients und auch das Mebico Plus mit mehreren unterschiedlichen, weil hier vieles auch synergetisch wirkt. Und daher würde ich, wenn jemand eine Supplementierung in Betracht zieht, tendenziell dazu raten, dass man sich anguckt, welche Reihe an Carninutrients stecken denn in den tierischen Lebensmitteln, ungefähr in welchem Verhältnis zueinander, und man dann eben eine Auswahl an mehreren hinzufügt und nicht nur Kreatin oder nicht nur Carnitin, sondern eben ein etwas breiteres Spektrum an diesen Carninutrients zuführt.
Wunderbar, ja, damit würde ich sagen, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es war wieder viel Spannendes dabei und man konnte was lernen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, und wir wünschen bis dahin wie immer alles Gute und beste Gesundheit.